Radio 1.
Die Geschichte der Kaufhäuser Galeria Kaufhof und Karstadt ist auch eine Geschichte aufeinander folgender Insolvenzen. Bereits vor 5 Jahren, im Jahr 2019, wurde Karstadt aufgelöst und mit Galeria Kaufhof fusioniert. Ab 2020 hießen sie dann Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und gehörten der Signa Holding des berüchtigten Immobilieninvestors René Blenko. Im Januar dieses Jahres stellte das Unternehmen bereits den 3. Insolvenzantrag innerhalb von 3 Jahren und dieses Insolvenzverfahren wurde zum 30. Juli aufgehoben. Das heißt, seit August gibt es neue Eigentümer. Die Warenhauskette heißt nur noch Galeria. Und für die noch verbleibenden 92 Filialen schließen morgen 9 in Deutschland. 2 davon in Berlin und 2 in Tempelhof und Ringcenter. Kurzum, da stellt sich die Frage, welche Zukunft haben eigentlich Kaufhäuser? Vor allem mit Blick auf die Vergangenheit. Darüber wollen wir sprechen mit dem Handelsexperten Frank Rehme. Er ist Geschäftsführer der Handelsberatung GMV Team und Autor des Blogs Zukunft des Einkaufens. Schönen guten Tag nach Düsseldorf. Tag, Herr Rehme.
Ja, schönen guten Tag.
Also morgen schließen 2 Filialen von Galeria in Berlin, 7 weitere in anderen Bundesländern, sind noch 83 über. Ist das jetzt so eine Art Countdown oder ist damit sozusagen die finale Phase erreicht?
Nee, ich glaube eher, der Countdown geht weiter. Ganz einfach, weil wenn man mal in diese Historie reinguckt, Sie haben ja gerade mal so aufgezählt, wer da schon alles Eigentümer war und da waren hauptsächlich Leute bei, die auch jetzt nicht gerade investitionswillig waren, die neuen Konzepte, die eigentlich gebraucht werden in so einem Warenhausformat, da zu entwickeln, zu testen und dann auch natürlich auszurollen.
Also mir fehlt komplett die Fantasie, wie ein Konzept, das tragfähig wäre, aussehen sollte, angesichts dessen, was eigentlich ausgemacht scheint, dass am Ende nur noch Amazon und vielleicht ein bisschen für Otto-Versand überbleibt.
Also, da muss man mal kurz eben 2 Zahlen bemühen. Und zwar nur 17% des gesamten Umsatzes im Einzelhandel werden online gemacht. Das heißt, das meiste ist immer noch alles stationär. Also so tot ist eigentlich der stationäre Handel überhaupt gar nicht, wie immer gerne mal gesagt wird. So, aber um die Fantasie jetzt mal ein bisschen auf die Beine zu bringen.
Bitte.
Es gibt ja wunderbare Beispiele, national, international, von, ja, ich sag mal, Warenhäusern beziehungsweise größeren Formaten, die auch sehr erfolgreich sind. In Australien gibt es zum Beispiel eine Warenhauskette, die sehr erfolgreich ist. Wir kaufen gerne in Corte Inglés in Spanien ein. Wenn wir da im Urlaub sind, dann ist auch ein Format, was sehr, sehr erfolgreich ist da noch. So, und wir haben aber auch solche Formate hier wie Bräuninger, ne, in Deutschland, die auch wunderbar ihre Lücke gefunden haben und die geschlossen haben. Und genau da geht es ja darum, dass man wirklich auch rein investiert und schaut, dass man neue Formate entwickelt. Die bestehen dann aus nicht nur Handel in dem klassischen Sinne, sondern auch aus dem Thema Erlebnis und Aufenthaltsqualität, was ja auch immer bei den ganzen Studien rauskommt.
Also ich kenne nur einen Grund, in El Corte Inglés zu gehen und das ist die Klimaanlage und die Speiseabteilung im 6. Stock. Was macht ihr denn sonst noch anders?
Ja, die haben natürlich auch noch eine Käuferschaft, die diese Formate auch dementsprechend auch liebt. Alles an einem Platz ist in Spanien auch ganz anders als hier. Ansonsten haben die natürlich so ihre Erlebnisstationen da auch, wo man jetzt nicht nur Ware anbietet, sondern den Leuten auch erklären kann, was denn in ihrem Leben besser wird, wenn die Ware gekauft wird. Wir haben ja mittlerweile den Change von einem Versorger. Der Handel ist nicht mehr der Versorger, also der eine Antwort gibt auf eine Versorgungsfrage, sondern er muss diese Frage schon selber mitformulieren, weil wir ja in volle Schränke, in volle Regale einkaufen. Der Handel muss jetzt komplett lernen, dass er auch Storytelling mitbringt und den Leuten zeigt, was besser wird, anstatt nur irgendwo massenhaft Ware an einem Platz anzubieten.
Jetzt hat gerade in Berlin in der Friedrichstraße die Galerie Lafayette zugemacht. Die Friedrichstraße selber leidet auch. Und natürlich unter dem ganzen Verkehrsgemurkse, das da in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, von Düsseldorf aus.
Bestens.
Ja. Also wie sieht denn die Hoffnung aus, die Sie verbreiten können im Land für Einkaufsstraßen? Ich selber kenne Berlin, ich kenne in Charlottenburg beispielsweise die sehr schöne Leonhardstraße und dann kenne ich noch die Belziger Straße und das ganze Areal da. Dann gibt es auch noch in Friedrichshagen eine sehr schöne Straße. Aber ansonsten, wie kann eigentlich im Grunde genommen dieses gesunde, fröhliche Miteinander von bunten kleinen Geschäften, die sich auch noch tragen und nicht alle 2 Jahre die Besitzerin wechseln, die sich selbstständig gemacht hat, weil sie gerade geschieden wurde, mit dem Geld eine Bibliothek oder eine Boutique eröffnet hat, damit die da nicht wieder weg muss?
Also grundsätzlich sieht man solche Straßen, die wirklich sehr, sehr gut frequentiert werden und auch sehr bunt sind an der Ecke, sieht man in Wien Da ist ja auch viel experimentiert worden. Da macht man auch viel. Wien ist nicht ohne irgendwelchen Grund eine der lebenswertesten Städte der Welt. Aber ich komme jetzt mal zurück zu dem Thema, dass wir mal schauen, was macht denn in Zukunft so eine Innenstadt eigentlich aus? Und da sind wir ja nicht bei so einer einzelnen Einkaufsstraße, sondern wirklich bei einer ganzen Innenstadt. Und eine Innenstadt hat bisher immer davon gelebt, dass praktisch der Handel der Hauptmagnet war. So, und wir müssen jetzt mal überlegen, wie sieht denn eigentlich ein Nettomagnetismus aus? Jetzt wird ein bisschen komplizierter. Ich sage ganz einfach mal, brutto ist mit Handel, netto ist ohne Handel. Und netto ist immer am Sonntag, wenn der Handel zu hat. Und da müssen wir mal schauen, hat die Innenstadt überhaupt einen Anziehungspunkt? Gibt die Besuchsanlässe auch an einem Sonntag? Und wenn nicht, dann kann man sich darauf einstellen, dass die Stadt noch zukünftig Probleme kriegen wird, weil Handel nicht mehr länger der Hauptanziehungspunkt sein wird. Und da muss ich viel, viel mehr Erlebnis und Besuchsanlässe schaffen, die jenseits von Handel sind. Und das ist die Aufgabe, die man hat. Und die sind auch an der Friedrichstraße. Ich bin oft da, weil ich 2-3 Mal im Monat in Berlin bin. Und ich habe dieses ganze Trauerspiel da mitbekommen. War wirklich ganz, ganz schlimm, was man da mit halbherzig und mit rein in der Kartoffel, raus aus der Kartoffel da fabriziert hat. Und da steckte kein langfristiges Konzept hinter.
Ich hänge immer noch an Ihrer ersten Zahl. Das haut mich tatsächlich um. Das war mir nicht klar, dass 83% des gesamten Handels dann eben doch noch über Geschäfte abgewickelt werden und nicht online. Trotzdem, ich versuche gerade Schuhe zu kaufen, etwas breitere Schuhe, was nicht so leicht ist. Ich bin in der Zwickmühle zwischen auf der einen Seite bei Idealo googeln, wo kriege ich die im Internet am günstigsten, muss sie aber auch irgendwie anprobieren, möchte auch eine Beratung haben, einerseits hin und her schicken. Dann sehe ich schon, wo die Konflikte sind. Aber wo soll das mittelfristig hingehen? Preis ist doch die Dominante nach wie vor.
Ja, wenn man keine anderen Kontexte mitliefert. Das Liefern von Kontexten ist extrem wichtig. Ich sage Ihnen mal so Beispiele, wie Kontexte die Preissensibilität der Menschen praktisch eliminieren. Ein Pfund Kaffee kostet beim Discounter Einsteigspreis 4,99, sage ich jetzt mal so in der Ecke. Viele Leute sind bereit, 60€ für das gleiche Produkt zu bezahlen, nur weil George Clooney dafür Werbung macht, das in Kapseln gepresst ist und in speziellen Maschinen verarbeitet wird. Ne?
So, da und auch leider einmal, lecker ist.
Ja, genau. Ne? So, da sind wir ja bei dem Punkt, wenn ich keine Kontexte mitliefer als Händler, dann bleibt nur noch als Vergleichselement der Preis. Und wenn ich Kontexte mitliefer, die ganz viel mit Service zu tun haben, mit Beratung alles vor allen Dingen aber auch und natürlich auch mit Lieferbarkeit und das dann in Verbindung stationärer Laden, Showroom mit Multichannel, also dass ich dann hinterher auch einen Online-Shop dabei habe, der den Kunden die Sachen liefert, die er nicht direkt mitnehmen kann, dann bin ich natürlich auf dem richtigen Weg unterwegs.
Also auf die Gefahr, dass Sie denken, oh, das ist ja ein guter Kunde, der Wiebrecht, weil der ist so beratungsresistent, da kann ich richtig viel Beraterstunden absetzen. Also ich komme aus Herne, Nordrhein-Westfalen, da bin ich bis zum letzten Jahr, als mein Vater gestorben ist, ab und zu gewesen. Ich habe die Entwicklung der Bahnhofstraße mir in 30 Jahren angeguckt. Zum Schluss blieben da Nagelstudios, da blieb ein Bücherladen, da blieb ein Drogeriemarkt, da bleibt noch ein Klamottenladen, aber auch nur Billo-Zeug und ansonsten Friseure. Das war's. Und das ist die Zukunft der deutschen Innenstädte, dachte ich so. Jetzt kommen Sie.
Ja, jetzt haben sie bei Herne natürlich eine der größten Städte, die mit Bergbau auch zu tun hatte, getroffen. Da kommt ja neben diesen klassischen Changes, die wir haben, kommt ja auch nochmal der große Strukturwandel mit dazu. Ne? Herne bekriegt sich jetzt wieder so ein bisschen, wird mehr so ein Logistikstandort, aber die Innenstadt ist jetzt wirklich so weit abgekippt, weil man da frühzeitig nicht rangegangen ist. Und, das muss man auch dabei sagen, in Wurfweite kann man praktisch sagen, hat das Zentro Oberhausen eröffnet vor 20, 25 Jahren, 20.000 kostenlose Parkplätze und hat da schon praktisch den Job gemacht, den wir jetzt immer vom Internet erwarten und hat praktisch die ganze Kaufkraft aus den ganzen Ruhrgebietsstädten nach Oberhausen konzentriert.
Aber in Berlin ist ja die Mall auch nicht die Rettung des Einzelhandels. Davon haben wir, glaube ich, über 70 mittlerweile und die gehen ja auch in die Knie.
Bei den Malls ist die große Problematik, also generell zweite Etage-Problem. Gehen Sie mal durch alle Malls, sehen Sie zweite Etage immer 30%, 40%, 50% Leerstand. Aber das Thema Mall ist auch mittlerweile durch. Die Mall ist ja einfach nur ein größeres Kaufwarenhaus. Und für die gelten die gleichen Regeln wie für die Kaufwarenhäuser auch. Ich muss zukünftig Kontexte liefern, ich muss mir mehr Inspiration einfallen lassen und den Grund mitliefern, warum die Menschen diese Produkte kaufen sollen. Und da ist die Aufgabe, die der Handel hatte. Ich habe viele Beispiele, die man auch auf unserem Blog sehen kann, zukunftdeseinkaufens.de, wo wirklich ganz viele Beispiele gezeigt werden von Händlern, die erfolgreich sind und Wachstum haben, weil die genau diese Regeln befolgen.
Was soll ich denn jetzt mit meinen Schuhen machen?
Genau. Also mit ihren Schuhen, wenn sie da auch Spezialfüße haben, um dann weiter
Spezialfüße.
Genau, Spezialfüße haben.
Mauken.
Dann ist es natürlich so, dass man da achten muss, dass man auch wirklich die Spezialgeschäfte da irgendwo in der Nähe hat, die allerdings immer weniger werden. Weil die Schuhindustrie an der Stelle auch genau die Suche für so Leute wie Sie natürlich schwieriger gemacht hat, weil wir einfach so einen Einheitsbrei jetzt über alles kippen. Ne?
Ich auf die Gefahr, dass das Gespräch jetzt ein bisschen länger wird hier an der Stelle, aber ich war in einem Laufladen, die haben mich gleich wieder nach Hause geschickt, gesagt, Sie können sich gerne einen Beratungstermin nehmen, wir haben gar nicht genug Fachkräfte, um es zu verkaufen. Also stirbt eigentlich der Fachverkäufer auch aus?
Ja, also Fachkräftemangel ist ja nicht nur im Handel ein großes Problem, sondern überall eigentlich jetzt auch. Und wir sind dabei, jetzt gerade in verschiedenen Themen, die Leute hinten aus den administrativen Bereichen mehr in die Läden zu holen, in den administrativen Bereichen, ich sag mal Buchhaltung und solche Sachen alle, mehr mit KI gearbeitet wird und einfach da Menschen freizukriegen, die dann vorne viel, viel mehr beraten. Da ist gerade auch ein großer Change im Gange.
Sie haben gehört, der Mann hat kein einziges Mal eine depressive Stimmung gehabt. Frank Rehme sieht die Zukunft des Einzelhandels durchaus optimistischer als für gemeinen angenommen. Der Handelsexperte und Autor des Blogs Zukunft des Einkaufens war bei uns zur Zukunft des Handels. Ich danke herzlich und wünsche ein angenehmes Wochenende.
Wünsche Ihnen auch, danke.
Tschüss.
Tschüss.